QuickDraw.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur QuickDraw.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladona und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen kennen das. Das Vertriebsteam macht Anrufe, schreibt E-Mails, schreibt Angebote und ist auch auf LinkedIn sehr aktiv. Und trotzdem, die Kundenpipeline, die fühlt sich nicht so, wie man sich das wünscht. Neue Kunden kommen zu langsam, zu wenig und oft sogar eher nach dem Prinzip Zufall. Das Unbehagen, das diese Situation auslöst, kennen viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch. Aber die wenigsten wissen, wo genau das Problem liegt. Liegt es jetzt am Team, an der Strategie oder einfach nur daran, dass der Markt halt gerade schwierig ist? Und meistens ist es keiner dieser Punkte für sich allein, sondern das Fehlen eines Vertriebssystems, das alles zusammenhält. Mein heutiger Gast kennt diese Situationen aus seinem täglichen Geschäft. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er die MHD Vertriebsdienstleistungs GmbH gegründet. Und diese unterstützt Auftraggeber beim Aufbau eines funktionierenden Vertriebssystems. Der Unterschied aber zu klassischen Sales-Beratern ist ein großer, weil sie nicht nur beraten, sondern tatsächlich auch aktiv verkaufen und dabei sogar Ergebnisverantwortung übernehmen. Das hört sich spannend an. Der Meinung bin ich auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Thomas Hofstetter.
Ja, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Lieber Thomas, bevor wir anfangen, bei uns im Podcast ist es Usus, dass sich unsere Gäste selber vorstellen. Darf ich dich bitten, ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern zu erzählen, wer du bist und was du genau machst?
Sehr gerne. Thomas wurde ja schon erwähnt, Thomas Hofstetter. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der MHD Vertriebsdienstleistungs GmbH. Ich habe 2014 mit meinem Zwillingsbruder, dem Michael, gemeinsam das Unternehmen gegründet, mit dem Ziel, österreichischen Unternehmern zu schnellerem Markterfolg zu verhelfen. Und so wie du schon in der Einleitung richtig gesagt hast, mit dem großen Unterschied, dass wir nicht nur Beratungsleistung bieten, das heißt, wie kann das Ganze in der Theorie funktionieren, sondern wir gehen wirklich auch in die Praxis, machen Cold Calls für unsere Unternehmen und schaffen somit wirklich auch Neukunden, Umsätze und etablieren ein System, das funktioniert.
Sehr spannend. Thomas, da hast du mir jetzt eh schon eine wunderschöne Rutschen gelegt für meine allererste Frage, nämlich Cold Calls. Ich habe da eine Studie gefunden vom Beratungsunternehmen Gartner aus dem Jahr 2024 und da steht, dass, ich muss jetzt da runterschauen auf meinen Zettel, dass ich die Zahlen nicht durcheinander bringe, dass 73% der B2B-Käufer aktiv Anbieter meiden, die sie mit relativ irrelevanten Nachrichten belästigen, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrich. Und 61% der B2B-Käufer würden am liebsten den gesamten Kaufprozess ohne jeden Vertriebskontakt abwickeln. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn Käufer so konsequent Abstand halten wollen vom Vertrieb, macht dir Kaltakquise da überhaupt noch Spaß?
Gute Frage. Und vielleicht zuerst einmal auf diese 61% würden am liebsten ohne Kontakt zum Vertriebler ihren Einkaufsprozess gestalten. Ein absolutes Warnsignal an alle Geschäftsführer und Vertriebsverantwortliche, Vertrieb neu zu denken.
Ja.
Und auf die zweite Frage hin, ja, ich mache sehr, sehr gerne Cold Calls. Warum? Weil es funktioniert und weil es der schnellste und direkteste Weg ist, mit dem Kunden einen Bedarf abzuklären. Einerseits, um etwaig wirklich auch daraus ein Projekt dann zu konkretisieren. Vielfach aber auch für unsere Auftraggeber sehr wichtig ist, ein Feedback von den definierten Zielpersonen zu kriegen. Was drücken die gerade für Probleme? und wie ist die Marktlage, mit welchen Mitbewerbern wird man konfrontiert. Diesen Gesamtüberblick, das kriege ich aus keinem Cold E-Mail, das kann ich nur in einem Telefonat mit dem Entscheider herausfinden.
Okay, und wie definierst du jetzt den Unterschied zwischen eben diesem irrelevanten oder nervigen Nachrichten, von denen sich ja viele ja genervt fühlen eben, und Akquise, von der man sagen kann, dass sie wirkt oder dass sie auch für den Angerufenen dann einen Vorteil bringt?
Also es hat sich einfach in den letzten Jahren etabliert, dass sehr stark über Akquisesequenzen, sei es wirklich ganz strukturierte E-Mail-Verläufe oder auch definierte Zeitpunkte des Telefoniekontakts agiert worden ist. Und leider ist bei diesem sich strategisch damit auseinandersetzen, die Person des Vertrieblers und die Person, wen spreche ich denn an, ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Und das heißt, wenn ich nicht verstehe, mit wem habe ich es zu tun, dann kann ich auch meine Ansprache weniger persönlich und relevanter machen, als wenn ich im Vorfeld mich damit auseinandersetze, was könnte für die Person, mit der ich es jetzt zu tun haben werde in meinem nächsten Telefonat, wirklich für einen Mehrwert darstellen kann, dass der oder die aus dem Gespräch wirklich auch einen Nutzen ziehen kann.
Das heißt, ihr bereitet euch da tatsächlich ganz individuell auf jeden Gesprächspartner neu vor?
Ja, ja. Allerdings das nicht mehr nur durch individuelle Recherche, weil wir sind im Jahr 2026, wo man sich sehr gut durch KI-Modelle auch unterstützen kann. Und ich bin ein absoluter Freund von der Kombination aus Technologie und dem persönlichen Approach zum Kunden. Und ich kann gerade in der Recherche sehr, sehr viel an Aufwand zeitlich minimieren, indem ich ein Sprachmodell LLM wie ChatGPT, Claude oder was auch immer verwende, um mich über meinen Ansprechpartner, über die Firma und mögliche Pains zu informieren.
Alles klar. Gehen wir mal so ein bisschen in das ganze Thema Verkauf herein. Probieren wir es einmal so ein bisschen von vorne aufzudröseln. Die Wirtschaft in Österreich, nicht nur in Österreich, eigentlich so ein bisschen in ganz Europa, steckt ja momentan, ja, man kann eigentlich schon sagen, so in einer veritablen Krise. Es ruckelt
durchaus, ja.
Hinten und vorne. Ja. Jetzt meine, ich gebe das jetzt zu, ist ein bisschen eine subjektive Beobachtung, dass Unternehmen sehr gerne ganz schnell dann bei Marketing und auch Akquise sparen, wenn die Gelder und die Budgets knapp werden. Was passiert denn mit Unternehmen, wenn sie jetzt anfangen, bei Akquise-Tools oder in der Akquise selber zu sparen? Warum ist das so schlecht?
Also vielleicht mal vorweg, dass ich mir grundsätzlich die Frage stelle, wo habe ich Optimierungspotenzial? Das ist ja absolut legitim. Auf der anderen Seite zeigen Studien ganz klar, dass Unternehmen, die auch in schwierigen Zeiten antizyklisch agieren und dort auch weiter Präsenz zeigen, sei es jetzt durch Marketing im Allgemeinen oder durch Vertriebskampagnen, dass die deutlich erfolgreicher aus solchen schwierigen Unternehmens- und Wirtschaftsphasen hinausgehen. Was bedeutet das jetzt konkret? Jetzt angenommen, ich bin ein Unternehmen, das ein Geschäft irgendwo in einem Einkaufszentrum hat. Natürlich sollte ich mich damit auseinandersetzen. Habe ich irgendwo Potenzial, meine Mietkosten zu reduzieren? Wie viele Mitarbeiter brauche ich, um das Geschäft auch wirklich aufrechtzuerhalten und die Kundenerwartung erfüllen zu können? Ja, das sollte ich machen. Aber nein, ich sollte nicht überlegen, ob ich zum Beispiel an 2 Tagen die Woche das Geschäft komplett schließe, weil das würde natürlich bedeuten, dass die Kunden, wenn sie einmal vor einer verschlossenen Tür stehen, sich denken, na, da brauche ich gar nicht mehr hingehen, wer weiß, ob die wieder offen haben. Und genau dasselbe kann man auf den B2B-Kontext überführen und auch dorthin denken. Wenn ich jetzt in einer Phase, wo es zugegebenerweise schwieriger ist, Deals abzuschließen, die Intensität meiner Marktbearbeitung runterfahre, dann werde ich das auch hinten raus in schwindenden Marktanteilen und noch schwierigeren Umsatzrückgängen wahrscheinlich wiederfinden.
Okay. Gibt es da einen Punkt, wo die Pipeline dann irgendwann einmal so leer ist, dass sich das auch dann, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt, gar nicht mehr kompensieren kann?
Das ist eine schwierige Frage, aber grundsätzlich würde ich sagen, nein. Es macht es nur wieder schwieriger oder dauert länger, wenn ich nach einer Phase, wo ich das komplett auf Null runtergefahren habe, das Ganze wieder in ein funktionierendes System mit nachhaltiger Lead-Generierung bringen möchte. Einfach, weil die Kunden dich vielleicht auch mal für ein halbes Jahr dann völlig aus dem Blick verloren haben. Und darum geht es heute. Ich muss bei Kunden immer wieder sichtbar sein, damit ich zu dem Zeitpunkt, wo es für den Kunden besonders relevant bin, auf dem seiner Liste stehe, kontaktiert zu werden.
Aber das heißt, die gute Nachricht ist, selbst wenn ich das einmal machen sollte, ich kann es wieder in die Gänge bringen. Das ist ja schon einmal ein sehr positiver Ausblick zumindest. Ja,
ja, also es heißt wirklich ganz konkret, ich sollte mir zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt darüber vielleicht nochmal nachdenke, auch wenn ich jetzt viele Dinge zurückgefahren habe, heißt das nicht, dass das gar nicht mehr sinnvoll ist, es wiederum anzustarten.
Wie geht man eigentlich damit um, mit den Budgets, weil die werden ja auch immer enger und knapper. Wie verkaufe ich denn intern so ein Vertriebsprojekt, wenn mein CFO überall gerade mit dem Rotstift drüber geht und hinten und vorne alles wegstreift?
Also da sind wir jetzt eigentlich in meinem Lieblingsgebiet, nämlich dem komplexen B2B-Vertrieb, wo ich mit unterschiedlichen Stakeholdern einfach mich auch auseinandersetzen muss. Und wie schaffe ich es dort beim CFO, derjenige zu sein, der das okay bekommt für die Investition? Das funktioniert nur über einen starken internen Champion. Was meine ich damit? Ich brauche jemanden in dem Team, in dem Unternehmen, das ich anspreche, der für mich bei den Meetings, wo ich nicht dabei bin als Vertriebler, bei diesen internen Abstimmungen, wo dann die ganzen unterschiedlichen Geschäftsführer zusammenkommen, dass dieser interne Champion in diesem Meeting meine Message so rüberbringt und seine Sichtweise so transportieren kann, dass der Geschäftsführer und der CFO dann auch sagen können, Nutzen ist zu den Kosten in einem sinnvollen Verhältnis, hier gehen wir weiter.
Okay, und gibt es da so Punkte, die da besser ansprechen als die andere? Also jetzt sage ich mal, ist da eine Rechnung vom Return of Investment wichtiger oder geht es da eher darum, den Wettbewerbsdruck aufzuzeigen oder welche Sachen ziehen da aus deiner Erfahrung am besten, um einen CFO oder einen CEO davon zu überzeugen, hey, so ein Vertriebsprojekt prinzipiell ist einfach wichtig, auch in der jetzigen Situation?
Also im Idealfall spiele ich auf der vollen Klaviatur dieser okay. Methode, ja. die du jetzt gerade erwähnt hast. Aber aus den neuesten Erkenntnissen hat man eigentlich herausgezogen, dass der Return on Invest ja gut ist darzustellen, aber es oftmals für die Entscheider wichtiger wäre, zu verstehen, wie viel Geld verliere ich, wenn ich nichts tue. Weil viele der B2B-Deals enden heute im No Decision. Oder wir verschieben das ganze Thema. Wenn ich aber als Vertriebler es schaffe, über meinen Champion in diesem Meeting auch darzustellen, wie viel Geld verliert ihr, wenn ihr nicht meinen Auftrag annehmt, also das Angebot annehmt und den Auftrag platziert, pro Monat, im Jahr, dann ist der Handlungsdruck für die Geschäftsführung meist höher, als ich zeige auf, wie der Return on Invest ist. Weil wir Menschen haben von der Gehirnforschung her einen stärkeren Druck dann, wenn wir glauben, etwas zu verlieren. Das bringt uns mehr ins Handeln.
Ja, genau. Die Loss Aversion, das haben wir nämlich letzthin in einem Gespräch mit Markus Eckhardt bei uns im Podcast auch gelernt, wo es nämlich um genau das geht und auch um dieses Thema, was du jetzt nämlich sehr spannend gesagt hast, etwas nicht zu entscheiden. Weil auch das ist ja eine Entscheidung und die kostet auch genau. Geld, aber es findet halt nicht am Papier statt und es sind aber trotzdem unsichtbare Kosten, die in einem Unternehmen entstehen. Das ist eine wichtige Sache. Aber lass mich da noch ein bisschen reingehen, weil in diesem Prozess, ich habe jetzt noch so eine Zahl, die wir da rausgenommen haben, aus einer Studie, aber ich glaube, die Das ist echt wichtig, weil das auch ein großer Painpoint, nehme ich an, für euch im Vertrieb ist. Und nämlich in einer durchschnittlichen B2B-Kaufentscheidung sind in der Zwischenzeit 13 Personen involviert. Tendenz steigend. Jetzt wissen wir schon, die Budgets sind knapper. Ich glaube, die Geduld bei den einzelnen Personen wird auch immer weniger. Wie gehst du mit so einem Art Buying Center jetzt um, in dem so viele Stakeholder drinnen sitzen, die ja auch noch durch die Bank wahrscheinlich unterschiedliche Prioritäten oder Sachen haben, die sie umgesetzt haben wollen? Das stelle ich mir ja schwierig vor, gelinde gesagt.
Ja, also über den internen Champion habe ich ja schon gesprochen, den ich einmal grundsätzlich davon überzeugen muss. Und der interne Champion ist jene Person, die einen persönlichen Nutzen von meiner Lösung hat, die ich dort platzieren möchte. Jetzt ist es aber entscheidend, neben dieser Person auch von anderen in der Entscheidung involvierten Personen zu verstehen, was ist deren Motivation, sich für oder gegen dieses Projekt zu stellen. Und dem kann ich Rechnung tragen, indem ich eben nicht eine allgemeine Zusammenfassung nach einem Meeting an alle Personen im selben Wortlaut schicke, sondern einen CFO, den du vorher angesprochen hast, den interessieren halt viel stärker noch Zahlen, Daten, Fakten oftmals, ja, als die technischen Hintergründe, die ich lieber an die technisch in dem Call gewesenen Personen versende. Das heißt, ich muss meine Message auch immer individualisieren. Im Idealfall, bei ganz strategischen Accounts, kann man auch dazu übergehen, im Vorfeld zu so einem größeren Webcall, wo unterschiedliche Entscheider auf der anderen Seite mit in den Call eingebunden sind, dass ich diese Personen oder zumindest einige dieser Personen direkt auch im Vorfeld kontaktiere und sie bei denen hinterfrage, was ist denen wichtig dann in dem Call zu sehen.
Okay.
Das heißt, ich zeige auch hier schon, und das machen vielleicht 3-5% der Vertriebler aktuell, ich zeige hier schon meine Bereitschaft weiterzugehen, individueller zu werden und das Interesse an jeden einzelnen Stakeholder und dessen Bedürfnisse dann mit in dem Webcall auch abbilden zu wollen.
Das ist dann von der Arbeitsintensität her ja aber schon eine ganz andere Nummer, als wir einfach nur eben zu sagen, ja, ich habe da Verkaufsunterlagen und die schicke ich weiter.
Ja.
Wie wird das gewertschätzt dann auch von den Personen? Verstehen die auch den Aufwand, der da dahinter steckt und den Nutzen, den sie davon ziehen, wenn ich meinen eigenen Verkaufsreport quasi bekomme, der wirklich auf meine Bedürfnisse einzahlt? Das ist ja schon etwas, das finde ich sehr unique.
Es macht einen Unterschied, aber ehrlicherweise stelle ich mir gar nicht die Frage, ob die Wertschätzung dafür von der anderen Person kommt. Ich mache das aus Eigeninteresse, weil ich sehe, es bewirkt etwas,
okay,
dass ich nämlich auf einer breiteren Ebene dann im Webcall genau die Dinge zeigen und präsentieren kann, die für jeden Einzelnen zumindest Aspekte drinnen haben. Und damit habe ich höhere Chancen, in einem internen Meeting danach mit meinem Projekt vorgezogen zu werden.
Okay, ja, verstehe ich. Das klingt ja eben insgesamt noch eine sehr ganzheitlichen Strategie eigentlich, die ich einfach da andenken muss. Jetzt weiß ich, ihr bei der MHD arbeitet ja so ein bisschen, das habe ich mir jetzt da rausgeschrieben, nach dem Ansatz Direct Digital Data Driven. In der Praxis stelle ich mir das jetzt aber auch wieder schwierig vor, weil ja viele Unternehmen das punktuell machen. Die anderen sind die sind sehr datengetrieben, die anderen setzen ganz viel auf Direct Sales und solche Sachen. Woran liegt denn das, dass die Unternehmen so selten diese ganzen Punkte zusammenziehen und sich da ein System aufbauen? Weil, wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, da muss ich jetzt kein Doktoratsstudium haben, dass es eigentlich logisch wäre, das zusammenzuziehen. Warum passiert das nicht?
Da gibt es natürlich auch wiederum die unterschiedlichsten Gründe, warum das nicht passiert. Ja, das muss man sich schon bewusst sein, aber der Klassiker ist halt, dass es unterschiedliche Zielsetzungen für Marketing und Sales zum Beispiel gibt. Wenn es unterschiedliche Zielsetzungen gibt, die einen Marketing vielleicht nur mit der Anzahl der gewonnenen Leads gemessen wird, auf der anderen Seite der Vertrieb sagt, ja, aber mit deren Leads kann ich nichts anfangen, dann spielen hier diese zwei so wichtigen Elemente im Vertriebsprozess nicht miteinander. Deswegen bin ich auch ein absoluter Fan davon, was im englischsprachigen Raum schon sehr, sehr verbreitet ist, bei uns noch nicht gar so stark, nämlich dass es diese Rolle des Chief Revenue Officers gibt. Also jemand, der beide Abteilungen gesamtheitlich führt und dann Spezialisten als Teamleiter unter sich hat, weil dann ist klar, dass es dieser Chief Revenue Officer eine gemeinsame Zielsetzung für beide gestaltet und hier die Durchschlagskraft dann in der Marktkommunikation nochmal verbessert wird.
Okay, spannende Sache, was du jetzt da sagst. Im Marketing wird eben viel darauf geschaut, Leads zu generieren. Und der Sales natürlich, so wie du sagst, der muss ja dann am Ende des Tages etwas verkaufen. Das heißt, der muss ja aus den Leads Kunden machen. Warum ist es manchmal so schwierig, das umzusetzen? Beziehungsweise von der anderen Seite her gefragt, warum ist es so schwierig, qualifizierte Leads, sage ich jetzt einmal, zu finden? Das heißt auch tatsächlich Interessenten, die wirklich an mein Produkt, an meiner Dienstleistung, was auch immer ich verkaufe, Interesse haben und nicht nur, klingt spannend, lass uns einmal reden.
Oftmals ist der Hintergrund ganz einfach, dass es schon an der Definition, wer ist denn mein Idealkunde? Welches Problem löse ich bei dem oder derjenigen? Dass es darin schon eine gewisse Unschärfe gibt. Und wenn ich da von dieser Position losstarte, ist klar, dass auch der Outreach zu breit, zu ja teilweise nebulös passiert und dann der Vertrieb vielleicht auch sagt, ja, aber der Lead ist zwar jetzt von der Größe des Unternehmens relevant, aber ansonsten passt er halt vielleicht von der technischen Grundausstattung her gar nicht in das Portfolio hinein. Also hier geht es aus meiner Sicht wirklich darum, sich ein klares Bild zu machen im Marketing. Schon einmal, wer ist mein, im Englischen sagt man Ideal Customer Profile, wen möchte ich da ansprechen, wie möchte ich den ansprechen und wie funktioniert dann die Übergabe an den Vertrieb, der ja dann, so wie du richtig sagst, die Qualifizierung und Konkretisierung eines möglichen Projekts vornimmt.
Und wie setzt man sowas dann realistisch auf, weil das klingt jetzt alles noch ein bisschen abstrakt, aber irgendwann einmal muss ich ja jemanden auch marketingtechnisch ansprechen, ja, sei es über LinkedIn oder über ein Newsletter oder über einen Blog, ganz egal, wie ich auf den komme. Aber wie finde ich dann auch raus, jetzt schon im Marketing, sage ich mal, der passt dann auch zu uns?
Schritt eins wäre für mich, dass man sich wirklich auch noch einmal anschaut, die Grunddefinition seines Idealkunden, ja. Da reicht meistens ein gemeinsamer Workshop Marketing und Sales von 3 Stunden. So wie ich vorher gesagt habe, wen wollen wir erreichen, welches Problem lösen wir, wie lösen die vielleicht diese Thematik aktuell. Und dann über die Kommunikation, die ich in diese Zielrichtung hinaus schicke, egal ob welchen Kanal, es muss immer stringent sein, dass ich hier eine Vorqualifizierung hineinbringe. Und da gibt es die unterschiedlichsten Methoden. Eines nur herausgestrichen, vielleicht ich kann, wenn ich zum Beispiel auf einer gewissen Landingpage, wenn ich dort über Google Ads eine Kampagne fahre und bewusst Zielpersonen dorthin bringe, kann ich in die Calendly-Terminbuchung auch Qualifizierungsfragen mit einbringen, um schon im Vorfeld zu wissen, ist der wirklich jemand, mit dem ich diesen Termin haben sollte, ja oder nein.
Okay, also wirklich schon eine Vorselektion, bevor überhaupt dann der Ersttermin stattfindet. Ja, das macht schon Sinn. Wie wichtig ist dann das weitere Zusammenspiel zum Beispiel der ganzen digitalen Kanäle? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist ja schwierig, Leute jetzt auf LinkedIn muss ich anders ansprechen, als wie ich sie vielleicht auf Facebook anspreche oder wie ich sie auf Instagram anspreche oder über einen Newsletter, der ja dann sowieso schon einen Bezug zu mir haben. Wie bringe ich das alles unter einen Hut mit diesen ganzen verschiedenen Vorgaben und trotzdem stringent zu bleiben in dem, was ich erreichen will, nämlich, dass sich die richtigen Leute bei mir melden?
Und das ist ein Prozess. Wenn ich wirklich starte, nochmal mir Gedanken zu machen, wen spreche ich wie an, mit welcher Vorqualifizierung, dann sollte schon mal ein hoher Prozentsatz der gewonnenen Leads, der an den Vertrieb übergeben wird, von der Qualität her verbessert werden. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Ich muss immer wieder nachjustieren und schauen, passt das auch noch, was da reinkommt. Aber jetzt ist wichtig, wie ist der Vertrieb gebrieft, wie er mit so einem digitalen Lead umgeht, wie schnell soll er reagieren, wie ist die Form, die wir dann den weiter kontaktieren und letztendlich zu einer vollständigen Qualifikation kommen, ob dieses Unternehmen ein spannender Zielkunde wirklich auch im Sinne des Produkts oder Service, das ich jetzt platziere, werden kann. Und da gilt es wirklich auch, über die KPIs zu schauen, also wie funktioniert das, wie viele Leads sind reingekommen, wie viele werden wie schnell kontaktiert, bei wie vielen geht es automatisiert eigentlich in einen weiterführenden Bereich hinein, wo dann Projekte daraus entstehen und wie viele fallen da auch wieder raus. Und aus diesen Erfahrungen kann ich einfach sagen, okay, die Personen, die diese Rolle haben, sind mit 2/3 Wahrscheinlichkeit jene, die wir wirklich auch in Richtung einem Projekt führen. Ist das wer anderer, sinkt diese Quote ganz dramatisch. Und da sind wir bei diesem Datengetriebenen, da muss ich einfach auch Kompetenzen intern aufbauen, mir anzuschauen, welche Rückschlüsse kann ich aus dem Daten ziehen, damit ich den Workflow dann auch dementsprechend anpassen kann.
Wenn man jetzt vorstellt, Unternehmen, die zu euch kommen, die werden ja in der Regel schon einmal das Thema Vertrieb sich überlegt haben. Die haben wahrscheinlich schon etwas gemacht im Vorfeld, oder? Ja. Aber es hat wahrscheinlich dann nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben. Darum holen sie sich ja jemanden herein, der es hoffentlich dann so aufsetzt, dass es in der Zukunft funktioniert. Wie erkennst du jetzt auf die Schnelle, ob die eigentlich strategisch schon vorgegangen sind und es hat einfach nur irgendwo nicht geklappt? Also sie haben es eigentlich richtig gemacht, aber ein bisschen am Markt vorbei, oder ob das einfach nur nach dem Prinzip Hoffnung oder Prinzip Zufall aufgebaut war und einfach überhaupt nichts dahinter steckt. Gibt es da so Triggerpunkte, die man schnell merkt?
Ja, also für mich die beste Qualifizierungsfrage in dem Zusammenhang ist, was ist deine konkrete Zielsetzung? Weil wenn dann jemand sofort in Stottern kommt und nur etwas wie mehr Kunden herausbringt, dann weiß ich, dass der ganze Sales Cycle auch bei diesem Kunden länger dauern wird, als wenn jemand schon sehr, sehr genau sagen kann, da habe ich mein Problem, in dieser Vertriebsphase verliere ich die Kunden, könnt ihr uns helfen, das zu verbessern? Du siehst sehr schnell in so einem Qualifizierungsgespräch, dass wir unseren Kunden anbieten, auch völlig kostenfrei über die Webseite buchbar. Du siehst sehr schnell, wo stehen die wirklich und wie ernst ist es ihnen, mit der Auseinandersetzung etwas verbessern zu wollen.
Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich ernsthaft das mir auch überlege. Weil sonst wird es schwierig.
Absolut. Absolut. Und ich sage auch mal Nein, wenn ich eigentlich merke, dass die Bereitschaft, wirklich etwas zu verändern, gar nicht gegeben ist, sondern dass die nur halt klassisch eine Analyse mit ein paar Folien haben wollen, ohne den wirklichen Wunsch nach Veränderung. Ganz ehrlich, da ist mir meine Zeit mittlerweile zu schade. Ich konzentriere mich auf jene Unternehmen, die wirklich etwas bewegen wollen und denen wir mit einerseits der Beratung und additiv eben mit der zielführenden Unterstützung auch operativ, sei es jetzt im Coaching der Akquise-Leute, die es im Unternehmen gibt, oder dass das auch zeitweise von uns übernommen wird, auf die möchte ich mich konzentrieren, die da wirklich weiterkommen wollen.
Ja, verstehe ich. Gibt es da irgendetwas, wo man sagt, das ist so ein klassisches Symptom, das, sage ich jetzt mal, der österreichische Mittelständler hat und das tritt bei, weiß nicht, 80% der Unternehmen im Vertrieb auf, wo was und deswegen hackelt oder ruckelt?
Jetzt werden sich unter Umständen ein paar Zuhörer wiederfinden, nämlich typisch ist dann so eine Aussage wie, naja, ich würde gerne mal 2-3 Monate so eine Akquise-Kampagne machen. Das ist so etwas Typisches und zeigt eigentlich die falsche Haltung zu Vertrieb. Weil eine Kampagne 2-3 Monate machen, ja, das kann einmal einen gewissen Impuls geben und auch für neue Leads sorgen. Aber wenn ich von strategischen Vertriebsansatz rede, dann muss ich darüber nachdenken, wie implementiere ich in meiner Organisation einen Vertrieb, der 24/7 läuft. Ja, also nicht in Monate gedacht wird, sondern wirklich in vollständiger Abdeckung, weil durch die digitalen Elemente habe ich die Möglichkeit, auch dann Akquise zu machen, wenn kein Mitarbeiter aktiv ist.
Okay.
Und Kunden verändern sich ja auch. Sie sind, du hast das eh auch eingangs gesagt, sehr stark im Selbstrecherchieren, weil sie oftmals erst sehr spät auch an einen Anbieter herantreten. Und da bin ich genau in diesem Bereich, wo ich sage, ich muss meinen Vertrieb 24/7 aufstellen, dass der zu dem Zeitpunkt, wo er oder sie sich nach einem Partner umschaut, im Netz meine Services sieht und dann mit diesen beginnt zu interagieren, dass zu dem Zeitpunkt, wo es reifer wird, ich dann auch direkten Kontakt aufnehmen kann.
Gibt es manchmal irgendwo einen Punkt, wo du wirklich einmal hergehst und sagst, boah, da müssen wir sogar noch früher ansetzen, weil es vielleicht, weil du entdeckst, wow, da gibt es ganz arge Unstimmigkeiten vielleicht überhaupt im Vertriebsteam oder eben Sales und Marketing sprechen nicht miteinander, dass man da wirklich sagt, na, wisst ihr was, Jungs und Mädels, dieser ganze digitale Prozess, den wir da auch aufsetzen, der ist eigentlich erst next oder übernächster Schritt. Wir müssen da nochmal zurück zur Basis und ganz von Anfang irgendwas neu aufstellen?
Am liebsten habe ich es auch, wenn Kunden eigentlich genauso reingehen und sagen, ich würde gerne einfach einen 360-Grad-Blick auf meine Organisation, die vertriebsrelevant kommuniziert, werfen. Und damit meine ich eben sowohl Marketing, Vertrieb, ich meine die wirkliche Personenebene. Da fallen aber auch Dinge hinein wie Zielsetzungen, Provisionsvereinbarungen, die wir uns dann gerne anschauen, um wirklich zu schauen, ist das Ganze so aufgesetzt, dass es motivierend ist, auch für das Unternehmen Vertrieb zu machen.
Spannend, stimmt. Das könnte ja vermutlich so weit gehen, dass Leute möglicherweise ein Produkt verkaufen, weil die Provision sehr hoch ist dafür, aber es fürs Unternehmen gar nicht so gewinnbringend ist. Das sind dann solche Dinge zum Beispiel, die du da meinst, oder?
Absolut, absolut. Aber auch auf der Vertrieblerebene nutzen die vorhandenen Tools, wie es sein sollte, wie es Vorgabe ist. Ich spreche jetzt nur das Thema Nutzung von CRM, also Customer Relationship Management Tools an. Das ist der Unternehmenswert, dass die Kontakte, die der Vertriebler hat, auch nachvollziehbar im CRM dokumentiert sind. Und oftmals stelle ich aber dann fest, wenn ich selbst mit sehr, sehr guten Vertrieblern rede, dass die nur das dokumentieren, was unbedingt notwendig ist, um irgend vielleicht einen Provisionsanspruch auch abhaken zu können, aber sich daraus nur sehr schwierig eine Pipeline im CRM-System nachvollziehen lässt. Und damit wird die Planungssicherheit für viele Vertriebsleiter einfach sehr, sehr schwierig, wenn sie das nicht aus den Daten und Systemen herausziehen können mit einer hohen Verlässlichkeit. Und diese Dinge schauen wir uns auch an.
Ja, bringt mir ein bisschen zu dem Thema auch KI natürlich, weil ich glaube, das ist ja doch auch eine sehr spannende Geschichte. Wo liefert denn dann die KI in solchen Bereichen heute tatsächlich schon einen Mehrwert? Kann die da wirklich steuernd mit eingreifen oder zumindest unterstützend mit eingreifen? Oder ist da viel noch eher im Vertriebsbereich ein Versprechen für die Zukunft, aber im Augenblick noch nicht so relevant?
Also jeder, der dieses Thema außen vor lässt, wird über kurz oder lang am Markt verlieren. Es ist einfach notwendig, sich mit den Möglichkeiten von KI auseinanderzusetzen. Und für mich das Paradebeispiel, ich habe es vorher gesagt, in der Lead-Recherche, dass man sich da enorm viel Zeit sparen kann und auf der anderen Seite auch wirklich einen individuellen Einstieg in ein Gespräch vorbereiten kann, ohne dass man selbst eben diese Zeit investiert. Da gibt es Tools, die auch dann auf Basis des eigenen Produkts, das ich dort in die KI hinterlege, mir einen Match, einen Abgleich macht mit gewissen Zielkunden, die ich dort im System eingebe und mir priorisiert, wen sollte ich zuerst angehen, welche Message ist bei dem wahrscheinlich die, die resoniert und welche bei einem anderen Kunden. Das sind Tools, die unbedingt von Organisationen, die sehr stark eben nach außen Neukundengewinnung betreiben, unbedingt genutzt werden sollten.
Wie erkenne ich denn das jetzt als Unternehmer, dass mein Vertrieb diese Tools auch richtig nutzt und nicht nur irgendwie nutzt oder so tut, als ob er sie gut nutzen würde? Weil das macht ja da einen riesen Unterschied aus dann im Output.
Ja, also ich habe vor kurzem so eine Kurz-Marktrecherche zu dem Thema bei einigen Vertriebsorganisationen gemacht und das war wirklich sehr, sehr spannend, der Unterschied zwischen der Einschätzung der Vertriebsleiter, wie KI in ihrem Team genutzt wird, versus was die Vertriebler selbst sagen, wie sie nutzen.
Okay.
Und da möchte ich gar nicht drüber urteilen, aber ich glaube, es fehlt halt sehr oft, wenn ein Tool eingeführt wird, an der Begleitung klaren Vorgaben seitens der Vertriebsleitung, Geschäftsführung, wie das zu nutzen ist, um den optimalen Mehrwert zu stiften. Und da muss ich aber auch die Zeit als Vertriebsleiter haben, mit den Kolleginnen und Kollegen diese Tools so einzuführen, dass wirklich jedem klar ist, welchen Nutzen ziehe ich daraus. Vertriebler sind selbst Optimierer, die mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Umsatz erreichen wollen. Und das ist ja absolut okay. Das heißt aber auch...
Das wäre
ja
eigentlich perfekt.
Genau. Ist ja eigentlich perfekt, wenn das so funktioniert. Aber dass das passieren kann, gerade bei der modernen Zeit mit KI-Tools, muss ich Ihnen wirklich auch zu verstehen geben, wie ziehst du den größten Nutzen daraus, dass du mit weniger Zeiteinsatz mehr Effektivität bei deinen Kunden erzeugen kannst. Und das passiert nicht im Selbststudium, sondern da muss ich wirklich auch begleiten.
Aber warum ist das nicht eigentlich selbstverständlich, dass das Unternehmen machen? Das verstehe ich ja in ganz vielen Dingen nicht. Also ich kann mich selber noch erinnern, wo ich noch bei einem großen Medienhaus gearbeitet habe, eine neue Software-Einführung oder wenn ich nur an die Einführung von SAP denke, dann im Vertrieb. Das war natürlich, wenn du einfach nur was zur Verfügung stellst, die Erwartungshaltung, dass es dann genutzt wird, das ist ja wie wenn ich meinem Kind daheim den Staubsauger ins Zimmer stelle. Deswegen saugt er den ja nicht. Also das ist ja eine abstruse Vorstellung, dass man das macht.
Ja, aber da muss man jetzt fair sein und da möchte ich auch wirklich die Vertriebsleitungen in Schutz nehmen. Die sind oftmals mit so vielen Themen beaufschlagt, dass ihnen genau dafür die Zeit fehlt, individuell mit jedem einzelnen Mitarbeiter diese Einführung zu machen.
Aber ist das die Aufgabe der Vertriebsleitung selber?
Ja, die Toolanbieter selbst sehen sich selbst wirklich als Toolanbieter, Software as a Service, Lösung. Und machen vielleicht ein Kurzbriefing ans Team. Aber jeder ist anders. Jeder nimmt Dinge anders wahr, so einem Onboarding. Ich muss irgendjemanden haben, der das Ganze dann wirklich in das tägliche Tun transferieren kann und jeden auf seinem individuellen Wissensstand dort abholt und zeigt, wie kannst du es für dich optimal nutzen. Und die Zeit fehlt vielen Vertriebsleitern dann im Nachgang nach einem generellen Onboarding durch den Anbieter, dessen Tool gekauft wurde, auch wirklich durchzuführen.
Vielleicht habe ich da jetzt einen selbstständigen Blick drauf, aber lege das nicht auch in meinem Interesse als
Absolut.
Vertriebler, dass ich mich auch selber aktiv darum kümmere, mir dieses Wissen zu holen? Oder es kann ja nicht alles jetzt, sage ich mal, so nur eine Bringschuld sein.
Ja, nein, Sascha, ganz klar, ja, im Idealfall habe ich von 10 Vertrieblern auch 6, die das so sehen und sich selbst aktiv das beibringen können. Aber in einem Team von 10 habe ich einfach Leute, die sagen, hey, ich bin erfolgreich, was soll ich jetzt was anderes tun? Ja? Und das ist ein klassisches Veränderungsmanagement, das ich hier betreiben muss. Und das haben viele Organisationen noch nicht verstanden, dass auch eine Tool-Einführung, die dem Vertriebler helfen würde, nicht automatisch bedeutet, dass der Vertriebler das sofort als Hilfe ansieht, sondern oftmals auch als, jetzt wird es noch komplexer, weil es am Anfang eine Veränderung ist und jede Veränderung ist für unser Gehirn ein Mehraufwand, den ich gehen muss. und viele sich das eigentlich sparen wollen. Und das ist genau dann diese Aussage, die ich in meiner kurzen Marktrecherche gehört habe. Ja, haben wir jetzt Copilot-Lizenzen und ich kann dort Recherche machen und hin und wieder gebe ich was ein, aber ganz ehrlich, telefonieren tue ich so wie immer.
Ja, ich verstehe es ja sogar, also du hast es nämlich jetzt eh ganz richtig gesagt, vor allem wenn es jemand ist, der sogar schon erfolgreich ist im Sales, der sieht ja für sich nicht den Need, das zu ändern, weil es funktioniert ja eh. Warum soll ich jetzt irgendwas umstellen, was komplizierter wird für mich, was unangenehmer ist, wo vielleicht der Kunde sogar sagt, na, aber eigentlich rede ich lieber mit dir, als wie ich krieg da vielleicht irgendwas schriftlich. Da brauchst du ja dann wirklich mehr als wie nur ein Tool. Und das betrifft aber dann ja eigentlich auch viel mehr Abteilungen als wie nur den Vertrieb.
Absolut, absolut. Oftmals, selbst wenn das ein Tool ist, das jetzt den Vertriebler speziell unterstützt, hat das Auswirkungen auf mehrere im Sales-Prozess involvierte Abteilungen oder Personen.
Ja, sehr spannendes Thema. Ein bisschen noch in Richtung Zukunft geblickt, Thomas. Jetzt haben wir eh schon gehört, die Buying Centers werden größer. Ja? Die Käufer wollen sich eigentlich lieber selbstständiger informieren und nicht so sehr vom Vertrieb, jetzt sage ich es einmal ganz uncharmant, belästigt werden. Ja? Das heißt, weniger direkter Vertriebskontakt. Gleichzeitig wird der Markt allem härter und schwieriger. Wenn du jetzt mal so 5 Jahre in die Zukunft schaust und in deine Glaskugel, die du hoffentlich hast, wo steht denn der B2B-Vertrieb in 5 Jahren? Beziehungsweise wie müssen sich Unternehmen jetzt schon aufstellen, dass sie in 5 Jahren noch einen funktionierenden B2B-Vertrieb überhaupt aufrechterhalten können? Gibt es da irgendwelche Trends, die sich da abzeichnen, was da noch auf uns zukommt oder was wichtig ist?
Also 5-Jahres-Predictions sind aktuell ganz, ganz schwierig und da bin ich sehr vorsichtig, weil das momentan ja wirklich im Monats- oder längstens 2-Monats-Rhythmus solche Entwicklungsschritte, gerade wenn es um die Möglichkeiten mit LLMs geht, zu beobachten sind. Ja. Aber wenn ich es versuche, also ganz klar ist, LLMs werden ganz entscheidend für den Vertriebserfolg sein. Einerseits, um meine eigene Arbeit zu verbessern, zu verschlanken und Zeit zu sparen für das, was wirklich uns Menschen auszeichnet, eben dieser persönliche Kontakt, die Empathie, die ich dem Gesprächspartner gegenüberbringe, das ist das eine. Auf der anderen Seite, wir hören es und sehen es jetzt auch schon von verschiedenen Konferenzen, OMR und wie sie alle heißen, immer mehr Personen suchen nicht mehr auf Google nach Anbietern, sondern schreiben in eine LLM auch hinein, was für Anforderungen sie haben und lassen sich Vorschläge für mögliche Anbieter, mögliche Solutions geben. Was heißt das? Ich darf nicht nur mehr meine SEO-Aktivitäten für die klassische Suche, wie wir es bisher gewohnt waren, ausrichten, sondern ich muss jetzt mir auch ganz gezielt Fragen stellen, wie werde ich in diesen LLMs gefunden und als Vorschlag top gereiht, wenn zu meinem Spezialgebiet gesucht wird. Das ist eine eigene Kompetenz auch, die mit SEO zusammenhängt, aber nochmal Möglichkeiten auf einer ein bisschen anderen Ebene bringt und auf der anderen Seite auch Anforderungen stellt. Wo muss ich in welcher Form mich da platzieren, damit ich dann dort gefunden werde? Das ist das eine, strategisch LLMs zu betrachten. Das zweite, wo ich auch davon überzeugt bin, wenn man gerade die nächsten 2 bis 5 Jahre betrifft, das Thema Voice Intelligence wird immer stärker werden. Was meine ich damit? Menschen wollen vielfach mit ihrer Sprache Dinge steuern. Das heißt, eine Voice Intelligence wird in CRM-Systemen es erleichtern. Es hat den Nutzen, wir haben vorher über die Eingabe, die viele Vertriebler nicht machen wollen, weil es ihnen zu viel Zeit raubt. Wenn ich aber das sprechen kann oder automatisch aus einem Meeting transkribiert wird und ins CRM hinübergeschubst wird, diese Dokumentation, dann ist das eine Lösung, die einfach absoluten Mehrwert liefert und wahrscheinlich auch zentral für die Zukunft sein wird. Ich sage es jetzt als konkretes Beispiel. Wir haben auf unserer Webseite jetzt auch eine Voice Intelligence integriert, wo Besucher unserer Webseite auch gezielt Fragen zu unseren Services und Dienstleistungen stellen können.
Spannend.
Das heißt, sie müssen nicht mehr die Webseite mit den Unterpunkten durchscrollen, sondern für diejenigen, die lieber eine Interaktion wollen und nicht nur schreiben, weil das in einem Chatbot dort, das ist nicht der Mehrwert. Aber wenn ich meine Fragen direkt formuliere und dann von einer Voice Intelligence eine Antwort kriege, wie schnell geht ein Start los? Wie schaut euer Pricing aus? Das sind so die typischen Fragen, die auf unserer Webseite dann gestellt werden und die kriege ich heute. Und da bin ich wieder bei dem Ansatz, ich muss meinen Vertrieb 24/7 aufstellen. Die kriege ich mit einer Voice Intelligence am besten hin.
Sehr, sehr spannend. Ja, das ist ein guter Ausblick eigentlich. Also, da tut sich also einiges. Thomas, bevor ich dich wieder in deinen Alltag entlasse, wir haben so obligate Abschlussfrage, nämlich wenn sich jetzt morgen eine Unternehmerin, ein Unternehmer entschließt, seinen Vertrieb ein bisschen strategischer anzugehen, als wie er es bisher gemacht hat. Welche drei kurzen Dinge kann er sofort ändern, ohne dass er jetzt gleich eine Agentur buchen muss, dass er gleich viel Geld in die Hand nehmen muss? Was sind denn drei so Steps, die man sofort machen kann?
Ja, also empfehlen kann ich da einerseits die Nutzung von LinkedIn, vor allem wenn ich im B2B-Umfeld tätig bin. LinkedIn ist unglaublich wichtig geworden über die letzten 5-6 Jahre, um auch einerseits Sichtbarkeit zu bekommen, auf der anderen Seite richtig gemacht, kann es auch konkret Umsatz bringen. Also das wäre eines, kann ich völlig kostenfrei mit dem Anlegen eines Profils losstarten und dann sukzessive ausbauen. Zweitens, ich würde empfehlen, Podcasts zu hören. Podcasts, die sich mit der Nutzung von KI in den jeweiligen Branchen auseinandersetzen. Da kriegt man ungemein viel Inspiration, was sinnvoll sein kann. Und ja, wenn ich dann merke, ich komme alleine nicht zurecht, mir meinen Vertrieb so zu designen, wie ich das gerne wünsche, dann wäre der dritte Schritt zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt an, mit welchen externen Partner hole ich mir mal einen 360-Grad-Blick auf, wo stehe ich mit meinem Vertrieb und das dann dorthin designen zu können, wo möchte ich in 2 Jahren rückblickend sagen können, das war der richtige Weg, mit diesem Partner in die Analyse und dann Umsetzung eines modernen Vertriebs zu gehen.
Ja, Thomas, das mit dem Thema Podcasts kann ich natürlich nur unterstützen. Podcasts hören hilft immer, glaube ich.
Absolut.
Auch die anderen Themen natürlich spannend. Vielleicht kannst du uns ja einen deiner Podcast-Tipps, die du hörst, dann noch geben und wir verlinken den dann auch. Was ist denn so ein Podcast, den du da gerne hörst?
Also ich bin ein Fan von englischsprachigen Podcasts. Warum? Weil Amerikaner, Engländer im Vertrieb meistens ein halbes Jahr bis 2 Jahre voraus sind. Die Trends, mit denen sich die beschäftigen, kommen dann eben mit ein bisschen Zeitverzögerung auch zu uns. Nicht alles ist gleich und nicht alles funktioniert im Dachraum, so wie es in Amerika funktioniert. Aber den Podcast, den ich da am meisten schätze, ist Inside Selling vom Josh Brown. Das, was ich da sehr, sehr mag, sind immer so ganz kurze Sequenzen, wo er einen Themenblock beleuchtet und wie ein Vertriebler heute da agieren sollte. Und das finde ich sehr inspirierend, wenn man sich darauf einlässt.
Sehr spannend. Den werden wir verlinken in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Das war jetzt so ein bisschen eine Masterclass im B2B-Sales, würde ich jetzt einmal sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr habt da richtig was mitnehmen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, empfehlt uns weiter, empfehlt die Folge vor allem auch euren Kolleginnen und Kollegen, für die das spannend ist, das Thema. Und ja, ansonsten bleibt mir nur mehr das zu sagen, was ich immer sage, nämlich bleibt erfolgreich.
Danke, Sascha.